Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Signals for Life, die zweite Folge zu unserem Themenschwerpunkt tiefe Hirnstimulation bei Depressionen mit unserem Expertenteam aus Freiburg, Professor Thomas Stieglitz und Professor Volker Köhn. Vielen Dank, dass Sie hier wieder bei uns sind. Folge 7, wer das vielleicht nicht gehört hat und dachte, ich steige gleich im zweiten Teil ein, da reden wir nochmal darüber, was überhaupt Depressionen sind und was Professor Stieglitz und Professor Köhn überhaupt machen, wozu sie überhaupt forschen. Was ist die Herausforderung? Gibt es einen Schalter, gibt es den nicht für Depressionen? Kann man es an- oder abschalten? Um ein bisschen zu spoilern, so einfach ist es nicht. Also ich würde empfehlen, hier nochmal auf Pause zu drücken und zurück zu Folge 7 zu gehen, um es einmal zu hören. Und für alle die, die sagen, nee, die Zeit habe ich nicht, würde ich Sie bitten, Herr Stieglitz, dass Sie uns vielleicht nochmal von der technischen Warte erzählen. Was machen Sie überhaupt an Ihrem Institut? Wie sieht Ihre Forschung aus?
Ja, die Neurotechnikforschung gerade auf diesem Gebiet ist vielleicht intuitiv nicht so gleich zuzuordnen. Ja, was kann ein Elektroingenieur, eine Elektroingenieurin bei Depressionen machen? Unsere Forschungsarbeiten gehen hier in den Bereich der Schnittstellen. Also wie können diese Elektroden, die Strom in den Körper bringen, hier ins Gehirn zu den Strukturen? Wie können die klein gemacht werden? Wie können sie stabil gemacht werden, dass der Körper nicht die Struktur auffrisst und die Struktur nicht das Gehirngewebe schädigt? Weiterhin auch Fragestellung, kann ich die Patientin und den Patienten mit solch einem Implantat im Kernspin noch zur Bildgebung reinschicken? Was muss ich machen, dass der Patient damit nicht geschädigt wird, dass das Implantat bei den ganzen Magnetfeldern und der Schalterei nicht kaputt geht? Auch sowas untersuchen wir. Und die Fragestellung, etwas umgangssprachlich formuliert, wie baue ich elektronische Systeme, dass die im Körper nicht absaufen? Wir sind ja sehr einfach betrachtet ein großer Tank voll mit Salzwasser. Und jeder, der sein mobiles Telefon schon einmal in der Toilette verloren hat, weiß, dass das gerade bei den älteren Modellen nicht so geschickt ist. Also das sind Fragen von rein technischer Natur, bei denen es sehr wichtig ist, dass wir die Biologie, die Physiologie und die Erkrankung verstehen, um nicht Unfug zu entwickeln, und in enger Zusammenarbeit mit Kollegen Volker Köhn dann auch wirklich gucken im Bereich Depression, was muss stimuliert werden, wie kann ich nur den Bereich stimulieren, den ich wirklich auch haben möchte. Also wir kennen das alle, wenn wir an Kuhzaun fassen, dann mögen wir das nicht so, wenn der angeschaltet ist, dann erregen wir alles, und das sollte im Gehirn sicherlich nicht so sein. Wir möchten nur genau die Bereiche haben, die von Interesse sind. Im Falle von Volker Köhn das mediale Vorderhirnbündel, das liegt da nicht alleine, da sind ganz viele Strukturen drumherum, und wenn wir jetzt einen Strom nur über einen Punkt reinbrächten, wäre das so wie eine Welle, die sich im Wasser in alle Richtungen ausbreitet, aber wir möchten vielleicht die Welle nur nach vorne haben und nicht nach hinten. Und solche Tricks dann anzuwenden, wie ich Felder steuern kann, wie ich die Systeme mache, dass sie wirklich nur auf einen Punkt sich fokussieren und nicht überall hingehen. Das ist Teil unserer Forschung, genauso wie die Frage, kann ich auch Neurotransmitter, also Botenstoffe, so ganz nebenbei messen, wenn ich eigentlich elektrische Signale aufnehmen möchte oder die Zielstrukturen elektrisch stimulieren.
Ja, was würden Sie denn sagen, haben Sie durch Ihre Forschung schon erreicht? Und welche Technologien spielen jetzt da auch eine maßgebliche Rolle, gerade bei Ihrer Forschung in Freiburg?
Jetzt bin ich aber auf sehr dünnem Eis. Ich möchte das einordnen in so Aussagen, die vielleicht viele digital affine Menschen jetzt schon im Hinterkopf haben, nämlich die Aussage von Elon Musk, als er Neuralink vorgestellt hat, dieses implantierbare System fürs Gehirn, als er gesagt hat, it's like a Fitbit with tiny little wires. Und die Antwort ist, Elon, it's not. Ja, also alles, was wir ins Gehirn implantieren, ist nicht ein Fitbit nur mit kleinen Drähten dran, sondern wir müssen viel mehr verstehen. Und wir haben schon viel erreicht, dass wir Systeme ins Gehirn implantieren können, die klein genug sind, dass sie da reinpassen, dass wir Strukturen erregen können, ohne dass das System kaputt geht, also dass es für den Patienten sicher und stabil ist und dass wir einen Erfolg erzielen können, also einen Effekt im Rahmen einer Behandlung. Was wir noch nicht haben, und das müssen viele Menschen über die nächsten Jahrzehnte machen, ist ein besseres Verständnis bekommen. Also wie kann ich die Signale analysieren? Und hier sind wir vielleicht so an der Stelle, wo wir die Buchstaben kennen und einzelne Sätze kennen, aber das Verständnis, wenn wir jetzt im Bereich Sprache gehen, vielleicht nicht nur in die Semantik, sondern auch in die Semiotik, ja, was heißt denn das, in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext, das müssen wir noch rausfinden und wie das Henne-Ei-Wechselspiel von Neurotransmittern und elektrischen Signalen ist und wie wir das medizintechnisch nutzen können zum Wohle der Patientinnen. Das ist sicherlich noch die Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte.
Ja, das glaube ich ganz gerne. Und dann greife ich ein bisschen vor an meinen Fragen, die ich so im Kopf habe. Wenn wir uns schon darüber unterhalten, was so das Ziel für die nächsten Jahre ist, haben Sie, Herr Köhn, denn gewisse Wünsche oder ja, Vorstellungen, was Sie gerne erreichen möchten oder was Sie sich vielleicht auch von technischer Seite von Herrn Stieglitz wünschen würden, um besser wieder in Ihrem Bereich voranzukommen, forschen zu können?
Da würde ich in diesem eigentlich sehr ernsten Thema ganz lustig fragen, wie viel Zeit haben wir denn? Weil diese Liste ist schon, muss man sagen, sehr, sehr lang. Also was man festhalten kann, ist, so haben wir es ja im Teil 7 auch schon gesagt, also das funktioniert für einen gewissen Teil der Patienten. Man muss sich hier vorstellen, wir haben Patienten, für die die standardmedizinischen Maßnahmen bis hin zu dem, was man als den Goldstandard bezeichnet, nämlich die elektrokonvulsive Therapie, also eine Krampftherapie beim narkosebefindlichen Patienten, wo Strom aufs Gehirn gegeben wird, um einen im Prinzip einen Krampfanfall auszulösen, was den Transmitterspiegel normalisieren soll, einfach gesagt. Für diese Patienten gibt es quasi keine Lösung. Und tatsächlich ist es so, dass wir in diesem Bereich der Patienten von diesen 20-30% der Depressionen, die also therapieresistent sind, Erfolgsraten von 70-80% haben. Das ist extrem hoch. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr klar eine Aussage. Ich glaube, die kann man machen, auch in verschiedenen Zielgebieten. Diese Therapie funktioniert. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Medizin heute und die Forschung, die medizinische Forschung bei so einer sehr teuren Therapie wie der tiefen Hirnstimulation, für die es auch nur wenige Expertenzentren gibt, dass diese Therapie natürlich in irgendeiner Form bezahlt wird. Im Moment ist es eine sogenannte Therapie in Entwicklung oder experimentelle Therapie. Experimentelle Therapie mag ich nicht als Begriff, weil sich es anhört, als würden wir Experimente machen. Das machen wir nicht. Aber wir versuchen, wir entwickeln eine Therapie. Die kann man aber tatsächlich im Moment nur in großen Forschungskontexten machen, so wie es hier in Freiburg bei uns gemacht wird, als einzigem Zentrum in Europa im Moment, was überhaupt so eine Studie macht. Das andere ist natürlich auch, sie wollen diese Therapie zumindest einmal vorläufig in eine Zulassung kriegen, damit sie die Möglichkeit haben, diese Patienten in größerem Stil und in größerer Zahl zu behandeln, um dann Daten zu gewinnen. Und dafür brauchen sie eine Zulassung. Da gibt es sehr schwierige Kriterien zu, damit dann auch die Krankenkassen quasi dazu verpflichtet sind oder damit die Krankenkassen in ihrem Sozialgesetzgebungsframework in der Lage sind, so eine Therapie auch zu bezahlen, ohne sagen zu müssen, das dürfen wir aus Gesetzgründen nicht so. Das ist das eine. Jetzt machen wir diese Therapie, die experimentell oder in Bearbeitung ist, die machen wir im Moment mit Systemen, die wir aus der Parkinson-Therapie und aus anderen Bewegungsstörungen können. Und Thomas Stieglitz hat es eben wunderbar gesagt, bei einer Bewegungsstörung ist das noch relativ simpel zu verstehen, ich stimuliere da und dann passiert an einer anderen Stelle im Gehirn das und das. Und das kann man tatsächlich sogar nutzen, wenn man so sagt, es gibt die Stimulationsregion, dann gibt es ein Effektororgan und das ist bei der Parkinson-Krankheit vielleicht dieser motorische Kortex oder der prämotorische Kortex. Und dann weiß man ungefähr, wenn man da stimuliert, kann man eine bestimmte Signalqualität unterdrücken. Das ist bekannt als die sogenannte Beta-Oszillation. Das ist das, was wir eigentlich glauben. Das ist ein bestimmter Frequenzbereich, der eigentlich ein Stoppsignal sendet. Und man kann sich gut vorstellen, wenn Sie das Stoppsignal stoppen, dann gerät der Parkinson-Patient in Bewegung, mal ganz vereinfacht dargestellt. Das Problem bei zum Beispiel einer Erkrankung wie der Depression ist, wir haben diesen Biomarker noch nicht. Wir wissen noch nicht so genau, wo wir gucken. Und wir wissen auch zum Beispiel nicht, ob diese Erkrankung, die unsere Kollegen in der Psychiatrie die Depressionen nennen, ob das ein einheitliches Ding ist oder ob das in ganz verschiedenen Netzwerken stattfindet und nur an der Oberfläche als Spitze des Eisberges sehr ähnlich aussieht. Das sind ein bisschen die Probleme, die wir haben. Und daran forschen wir. Das heißt, wir hätten sehr, sehr gerne, und das hatte ich im ersten Teil schon mal gesagt, wir hätten ganz gerne so ein System, was sagt, eine halbe Stunde, bevor der Patient fühlen könnte, ach, mir geht es irgendwie nicht so gut, ich fühle mich heute wieder so antriebsarm und die Stimmung ist so gedrückt und das Gefühl, dass ich wieder in so eine Episode runterkomme, da müsste ein Biomarker irgendwo auftauchen im Gehirn, den der Thomas Stieglitz mit seinen Elektroden messen kann, den wir rausmachen und sagen, oh, jetzt lieber nochmal anfangen zu stimulieren und hier nochmal gegensteuern, weil das ist jetzt nicht gut. Und das muss natürlich auch ein Biomarker sein, der muss, und in der Emotion ist es ja schwieriger als in der Motorik, der muss ja so sein, wenn Sie quasi irgendwo sind und Sie haben gerade das, was man eine Verlustsituation nennt, sagen wir mal, ein lieber Partner stirbt, Sie verlieren die Arbeit oder irgendwas, dann darf dieses System nicht anfangen zu stimulieren, obwohl es nur mitbekommen hat, dass ein anderes System anspringt, was aber eine ganz normale Reaktion ist. Also die Traurigkeit oder diese Reaktion, die Sie verspüren auf den Verlust des Arbeitsplatzes, darf nicht das System triggern. Das sind die Fragen, die wir uns gerade stellen. Es ist verblüffend, dass die sogenannte Open Loop, also die Thermostat-Stimulation, Thomas, ich benutze dein Bild wieder, dass dieses...
Ja, wobei ich mit dem Thermostat gleich nochmal reinspringe.
Sehr gerne. Dafür bist du der Experte. Aber mit dieser einfachen Einstellung einer Stimulation, das Technische, was das System macht, ist, es sorgt dafür, dass die Stimulation immer läuft. Es sorgt dafür, dass die Amplitude, also die Höhe der Stimulation, die Frequenz und die Pulsbreiten gleich gehalten werden. Und es sorgt dafür, dass das alles in bestimmten Toleranzen stattfinden, die nicht unterschiedlich sind. Aber mehr macht es nicht. Und es ist verblüffend, dass das so gut funktioniert, sowohl für die Parkinson-Krankheit als auch für die Depression. 70-80% bei diesen Schwerstdepressiven ist auch gar nicht schlecht. Und trotzdem gibt es diese Idee, dass eine Feedback-Stimulation oder wir sagen heute Closed-Loop-Stimulation, eine adaptive Stimulation als mindeste Variante vermutlich das Ganze noch besser und natürlicher gestalten lässt.
Für unsere nicht medizintechnischen HörerInnen das Ganze nochmal auf die Heizungssituation runtergebrochen. Im Moment wäre das so, wir würden unsere Heizung jetzt im Herbst auf ein schönes Maß an Molligkeit aufdrehen und vielleicht noch ein bisschen mehr aufdrehen, als es sein muss. Und im Winter könnten wir diese Temperatur allein dadurch regulieren, dass wir die Fenster aufreißen. Und im Sommer haben wir halt Pech, weil dann wird es noch wärmer. Das ist diese Open Loop, das ist die Steuerung, die wir gerade haben. Und was wir wollen, ist eigentlich einen intelligenten Thermostat, dass wir den auf 2,5 stellen und im Sommer bleibt es halt aus und im Winter kommt ein bisschen mehr heißes Wasser durch, dass es wärmer wird. Und wenn wir jetzt noch so richtig gucken, was Volker Köhn gerade gesagt hatte, mit Verlust von Arbeitsplatz von Partnern, vielleicht, es tut mir leid, dass ich darauf jetzt anspringen muss, aber so Armin Laschet im Flutgebiet, ja, und die Reaktion. Vielleicht wollen wir sogar noch einen ferngesteuerten Thermostat haben bei der Heizung, dass wir vom Smartphone sagen können, ich bin gerade im Urlaub oder ich komme in 2 Stunden nach Hause. Also, dass wir auch prädiktiv noch etwas voreinstellen können. Und das sind die Forschungsaspekte, an denen wir auch gerade versuchen mitzuarbeiten und beizutragen, wirklich zu gucken, was können Biomarker sein, wie robust sind die, wie kann ich die messen, muss das an der gleichen Stelle sein, wo ich stimuliere, oder kann das was ganz anderes sein? Bei Parkinson können Sie Ihre Sport-Smartwatch nehmen, die wird schon merken, wenn Ihr Arm zittert. Ja, und dann haben Sie damit einen Marker, mit dem Sie sagen können, oh, wenn das weniger zittert, dann hilft die Stimulation wohl. Das ist jetzt nicht im Gehirn, hilft aber, so ein System besser einzustellen. Und von sowas träumen wir natürlich auch, träumen im Sinne von Forschungsanträgen und von Grundlagenverständnis. Und Volker Köhn hat es schon angesprochen, viele Dinge laufen in sehr wohl kontrollierten klinischen Studien, um zu sehen, ist das eine Option, geht es? Und da haben wir aber die Notwendigkeit, weil Menschen bis in den Tod hinein von dieser Krankheit getrieben würden, dann auch die Notwendigkeit zu verstehen, was passiert im Hintergrund. Und das ist eigentlich der Punkt, wenn wir eine Idee haben, diese Richtung könnte gehen, dann wieder Forschung zu machen, die auch von der Klinik wieder zurück in die Grundlagen geht und dann die Grundlagen zu untersuchen. Und wir möchten diese Grundlagen nicht an Patienten untersuchen. Auch diese Ansätze gab es ja in gewissen eher dunklen Zeiten in unterschiedlichen Ländern, sondern das ist, glaube ich, ein guter Punkt, da auch sehr kontrolliert mit definierten Fragestellungen auch in Tierversuche reinzugehen, um Grundlagen zu untersuchen, was können Biomarker sein, welche Netzwerke werden angesprochen, um diese Erkenntnis dann gesichert wieder in Patienten zu überführen, in einer weiteren Stufe, um die Therapie besser zu machen. Und dieser Kreislauf, innehalten, fragen, erkennen, rückgehen, wieder, um es besser zu machen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der in dieser Forschung im Bereich der Medizin und Medizintechnik nicht fehlen kann und sollte.
Ja, ich habe jetzt, ich glaube, 2-3 Verständnisfragen, die ich jetzt mal nach und nach abarbeiten wollen würde. Meine erste geht an Herr Köhn. Sie haben ja schon vermehrt betont, dass wir noch nicht genau wissen, gibt es die eine Depression, gibt es verschiedene Arten, funktioniert die tiefe Hirnstimulation bei allen oder bei der einen etwas besser, bei der anderen noch nicht. Das ist noch etwas, was man irgendwie herausfinden muss. Ich musste die ganze Zeit daran denken, dass es ja oft so ist, dass eine Depression durchaus auch noch mit weiteren psychischen Erkrankungen einhergeht. Etwas, was mir in den Sinn kam, ist Depressionen mit ADS, ADHS gekoppelt. Ist das etwas, wo Sie sagen, wir wissen jetzt schon, dass die tiefe Hirnstimulation da auch wirken kann? Greift Ihre Forschung da gar nicht, weil das nicht die Zielgruppe ist, die Ihr Partner von psychiatrischer Seite aussucht? Oder ist es eben auch was, was noch komplett in der Luft liegt, was wir jetzt quasi nach und nach erfahren können?
Ich beschäftige mich mit der tiefen Hirnstimulation seit 20 Jahren. Und ich wäre zu Anfang meiner Karriere jetzt aufgesprungen, hätte gesagt, nee, das ist kein Zielpunkt und das wird man nicht machen. Ich kann nur sagen, im Moment ist es nicht am Horizont. Krankheiten wie ADS, ADHS sind vermutlich entwicklungsbedingt. Es gibt medikamentöse Strategien. Man kann diese Leute sehr, sehr gut auffangen. Und ich bin zu wenig Experte, als dass ich sagen könnte, wer ist von denen so therapierefraktär, dass man das behandeln sollte. Darum muss ich so ein bisschen die Antwort da schuldig bleiben. Die Depression als eine Komorbidität, also die Depression als Folge eines Nichtsfunktionierens in der Gesellschaft, meistens selbst wahrgenommen oder von anderen wahrgenommen, das ist etwas, was man vermutlich mit der Behandlung der Primärerkrankung behandeln sollte. Und das ist etwas, was die Psychiater ja sehr gut machen. Die beschreiben verschiedene Achsen. Achse 1 ist immer die Haupterkrankung und die Achse 2, das Achssystem wurde auch schon wieder verlassen, aber es ist ein ganz gutes Beispiel. Und dann gibt es die Komorbidität und man muss sich also schon entscheiden, wenn man die Therapie beginnt, was behandelt man jetzt gerade und was die Komorbidität. Dass man einem Patienten, der zum Beispiel eine schwere Essstörung hat und darunter eine Depression auch bekommt, da muss man rausfinden, ist die Essstörung die Ursache für die Depression oder ist die Depression die Ursache für die Essstörung? Da sind die Psychiater natürlich sehr, sehr gut. Und man kann immer alles in irgendeiner Form auch doppelt behandeln. Also wenn Sie eine Essstörung haben und glauben, da ist eine Komorbidität mit einer Depression, dann können Sie die natürlich auch medikamentös oder mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen oder damit behandeln. Das ist so. Die Frage, die sich stellen, ist, welche Erkrankungen adressieren Sie gerade mit der tiefen Hirnstimulation? Wir hier in Freiburg haben Erfahrung, viel Erfahrung mit der Depression und mittlerweile sehr gute Erfahrung auch mit der Zwangserkrankung, die heißt OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Die kann man tatsächlich sehr gut auch in der therapierefraktären Situation mit tiefer Hirnstimulation behandeln. Das geht. Dafür ist übrigens die einzige Erkrankung, für die es im Moment eine Zulassung gibt. Also das ist etwas, was prinzipiell die Krankenkassen auch zahlen, wenn man da quasi die klare Indikation gestellt hat mit Experten für die Psychiatrie. Und dann gibt es Forschungsbestrebungen im Bereich posttraumatischer Stresserkrankung. PSD heißt die. Diese Erkrankung wird getrieben von amerikanischen Militär und die machen eine Stimulation, die ganz gut funktioniert, aber auch noch in den Kinderschuhen ist. Also das für Patienten, die dort quasi völlig aus dem Leben gerissen sind, weil sie mit den Erfahrungen, die sie zum Beispiel im Golfkrieg gemacht haben, etc., nicht zurechtkommen. Da gibt es ganz eindrückliche Effekte. Vielleicht noch wichtig zu sagen, es gibt eine Erkrankung, die auch eine der ersten war, die behandelt wurde, die Tourette-Erkrankung. Das Tourette-Syndrom, was mit motorischen und vokalen Ticks einhergeht, muss die Patienten weit über das 18. Lebensjahr hinaus. Solche Symptome ist eigentlich eine Erkrankung der Kindheit, tritt in der Kindheit auf. Und wenn das sehr, sehr lange weiter besteht und die Patienten sehr, sehr starke Symptome haben, kann man dort auch tiefe Hirnstimulation. Das ist aber eine relativ seltene Krankheit. Sodass man sagen kann, von den typischen und von den häufigen sind es im Moment eigentlich die Depression und die Zwangserkrankung, für die man dieses Verfahren der tiefen Hirnstimulation anwendet und versucht, das quasi in den Bereich der Standardtherapie zu bekommen.
Also ich glaube, oder mir war die Frage ganz wichtig insofern, dass eventuell unter unseren Zuhörern und ZuhörerInnen vielleicht auch Menschen sind, die selber an depressiven Schüben leiden und sich vielleicht denken, das könnte mir helfen. Und von daher wollte ich das einmal für mein Verständnis und vielleicht auch für das Verständnis unserer Zuhörerinnen klären. Aber ich habe auch noch eine andere Frage an Herrn Stieglitz. Wir haben ja jetzt ganz, ganz oft auch auf Parkinson verwiesen. Und das ist ganz amüsant, weil unser letzter Themenschwerpunkt war Tremor. Und unter anderem kam dort eben Parkinson-Behandlung auch vor. Und wir haben uns auch ganz viel natürlich, selbstverständlich, in diesem Rahmen des Podcasts über den technischen Faktor unterhalten. Und mich interessiert einmal, wie ist das denn, wenn wir quasi die Elektrode, so wie ich das verstehe, quasi implantiert haben? Also ganz praktisch bildlich für all unsere ZuhörerInnen, wie lange kann man sich vorstellen, bleibt die dann in unserem Gehirn? Ist das etwas, das ist einmal eingesetzt und für immer? Muss das irgendwann mal gewechselt werden? Hat dieser Wechsel eventuell auch Auswirkungen auf mein Krankheitsbild oder eben nicht? Genau, wie ist das da?
Ja, die einfache Antwort ist, jedes Implantat, was an so einer Stelle sitzt, sei es im Gehirn, sei es im Herzen, sei es im Innenohr, soll möglichst bis zum Lebensende drin bleiben. Bei Parkinson ist es immer noch eine Implantation, die im späten Stadium stattfindet. Bei Depressionen ist es sicherlich auch etwas, was nicht sofort gemacht wird. Ich möchte mal aufs Cochlea-Implantat als Beispiel geben, weil das jetzt schon in sehr junge Menschen implantiert wird, also im Alter von 3 bis 6 Monaten. Und wenn wir dann eine Lebenserwartung von 80 Jahren haben, ungefähr hier in der westlichen Welt, dann sagt der Ingenieur und die Ingenieurin zum Besserrechnen, das sind ungefähr 100 Jahre. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild. Stellen Sie sich vor, was Sie so kennen, was 100 Jahre funktionierend überlebt. Dann wissen Sie, welche Herausforderungen wir haben. Wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, das soll was sein, was elektrisch aktiv ist, also was mit Strom arbeitet, da fällt mir persönlich nur diese legendäre Glühlampe ein, die von Thomas Alva Edison noch ist und die in irgendeiner Feuerwache in den USA immer noch brennen soll. Inwieweit das im Bereich der Sagen und Legenden ist, können wir uns mal alle überlegen. Aber das ist die Herausforderung. Und die zweite Herausforderung ist, Systeme zu machen, die diese Anforderungen erfüllen, die dann auch noch in den Menschen reinpassen. Also der übliche Ansatz der Technikwissenschaften ist dann, das Ganze lieber mal ein bisschen robuster zu machen und ein bisschen größer. Und hier muss der Ansatz aber sein, das eigentlich noch kleiner und feiner zu machen, damit die Nebenwirkungen, wenn solch ein System dauerhaft im Körper drin ist, möglichst gering sind, damit es langzeitig funktionieren kann. Und ich möchte noch einen Aspekt aufwerfen, den Sie jetzt gar nicht gefragt haben und den Volker Köhn am Anfang so erzählt hat, wie viele schon implantiert sind. Das sind einige Hunderte. Und selbst die Parkinson-Leute, wenn es einige Hunderttausend sind, sind wir im Bereich, der in der Industrie noch unter dem Aufkleber kleine Stückzahlen läuft. Wenn Sie das vergleichen mit Fernsehern, mit Smartphones, mit den ganzen Chips. Und wir haben einen Bereich, der weltweit so reguliert ist, dass jeder Zuliefer und jede Zulieferin rückverfolgt werden von der Haftbarkeit mit ihren Komponenten. Und das bedeutet, dass große Firmen, die ansonsten die Halbleiterindustrie beliefern, gar nicht so große Lust haben, für irgendwie ein paar Kilogramm, ein paar Liter oder ein paar 10.000 Stückzahlen im Jahr die Haftung zu übernehmen. Und das kann bedeuten, dass da auch der Fortschritt gebremst ist, weil sie auf einmal, wenn sie schön publizieren, wie das gute wissenschaftliche Praxis erfordert, und diese Materialien beim Namen nennen, durchaus geblockt werden können von den Firmen, sobald es in den Menschen gehen soll. Und sie dann nochmal einen Umweg fahren müssen und eigenständig eine Materialentwicklung vorantreiben, die der Medizinprodukt der Verordnung genügt. Und dann kommen sie in das doppelte Ding rein, es kostet Heidengeld und sie haben geringe Stückzahlen. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, auch etwas, was man sich gern mal durch den Kopf gehen lassen kann, Medizinprodukte helfen nur dann allen Patienten, wenn die Firmen erfolgreich sind und ordentlich Geld verdienen. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, wenn Sie jetzt ein Implantat bekommen und 2 Jahre später ist die Firma insolvent und es gibt keine Ersatzteile mehr und es kann nicht mehr ausgetauscht werden. Also das muss man sich immer vor Augen halten, auch von der wirtschaftlichen Seite her. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun, nicht nur Lieferketten, auch solche Innovationshemmnisse aufzuheben, um wirklich zu neuen Produkten zu kommen, die über den Stand der heutigen Technik hinweggehen können und die wir dann für eine breite Patientinnenzahl weltweit anwenden können.
Das spielt ja wieder so ein bisschen auch darauf ab, was Sie sich wünschen für die Zukunft.
Genau, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich einer Ihrer Wünsche. Herr Köhn hat es ja vorhin schon gesagt, dass die tiefe Hirnstimulation durchaus schon eine Freigabe bekommen hat. Wie ist es denn jetzt Ihre Forschung betreffend? Das ist wahrscheinlich auch nur etwas, was Sie grob beantworten können. Aber was schätzen Sie, wann sind Sie so weit, dass man sagen kann, jetzt geht's los?
Ja, das ist eine gute Frage und wir fragen uns das täglich auch. Tatsächlich ist es so, dass die derzeitige Studie, die wir machen, angelegt ist auf 50 Patienten, von denen wir schon 35 implantiert haben in den letzten 2,5 Jahren. Wir glauben, dass wir diese Studie Mitte 23 abschließen können, also wird noch kräftig rekrutiert, also werden noch Patienten eingeschlossen. Und mit ein bisschen Glück und abhängig ein bisschen von den Ergebnissen, die ich nicht voraussagen kann, weil das halt ein sogenannter Randomized Controlled Trial ist. Das heißt, weder wir noch die, also wir kennen die Daten noch nicht, die Outcome-Daten. Aber tatsächlich ist es so, wenn das positiv ist und wenn das dann von den sogenannten Notified Bodies, also von Institutionen, die das bewerten dürfen, positiv eingeschätzt wird, dann könnte es sein, dass wir, und das ist unsere Hoffnung, mit dem Abschluss dieser Studie und dem Einreichen der Daten durch die Firma, die diese Studie macht oder mit uns macht, dass dann zumindest mal vorläufig ein CE-Mark vergeben wird, sodass wir dann in einer größeren, vielleicht Registry, also einer Registrierstudie an verschiedenen Zentren, das erstmal in einer Stückzahl von mehreren hundert behandeln können. Und dann kriegt man Daten, mit denen man arbeiten kann. Und das ist so eine Frist, die ist typischerweise 5 Jahre, dass man diese vorläufige Zulassung kriegt, dass man klinisch damit arbeiten darf. Und wenn dann danach die Daten immer noch gut sind, kann man sich bewerben darum, dass das dann quasi ein endgültiges und dauerhaftes CE-Mark kriegt. Und dann wird das immer noch mal alle paar Jahre wieder angeguckt. Aber letztendlich haben wir dann die Möglichkeit, eine erste Therapie zu haben. Das ist ganz wichtig, dass wir mal eine erste Therapie ins Feld kriegen. Die Therapiezulassung für die Parkinson-Krankheit in der Nucleus subthalamicus, ein bestimmtes Zellkerngebiet in der Tiefe des Gehirns, wo man die Erkrankung positiv beeinflussen kann, stammt aus 1996. Und dann gibt es noch 2 weitere Indikationen, die zugelassen wurden. Das eine ist die Zwangserkrankung und eine Stimulation für die Epilepsie. Aber das war es dann auch schon. Also wir haben nicht eine große Zahl von neuen Erkrankungen, die zugelassen wurden für die Behandlung mit der tiefen Hirnstimulation. Und da besteht halt die Hoffnung, dass unsere Studie jetzt ausreicht, dass die Daten so gut sind, dass die Behörden sagen, ja, das lassen wir jetzt mal vorläufig zu, damit wir dann unterstützt durch die Krankenkassen quasi die Forschung dort weiter betreiben.
Also ich bin gespannt und ich sage das mal ganz flapsig, aber trotzdem mit voller Inbrunst, dass ich Ihnen dabei auf jeden Fall meine Daumen drücke, dass das funktioniert, so wie Sie sich das wünschen und vorstellen. Und ich finde, es klingt auf jeden Fall, als ob Sie da sehr gut davor sind und als ob das auch durchaus ein realistisches Ziel ist, was Sie da vor Augen haben. Wir sind jetzt tatsächlich wieder am Ende. Und ich habe aber noch eine allerletzte Frage. Da entfernen wir uns von unserem Themenschwerpunkt und wir befinden uns ja hier in einem Podcast-Format der DGBMT. Ja, das ist quasi ein Verband, der ForscherInnen und Forscher miteinander vernetzt. Auch wenn Sie, Herr Köhn, wahrscheinlich kein Mitglied der DGBMT sind, werden Sie wahrscheinlich in einem alternativen Verband Mitglied sein. Und gerade für unsere jungen ForscherInnen ist es doch immer interessant, mal zu erfahren, ja, welche Vorteile bringt es überhaupt mit sich, Teil eines solchen Verbands zu sein? Oder bringt es vielleicht gar keine Vorteile mit sich? Das können Sie natürlich nicht ganz so offen sagen. Aber was würden Sie sagen? Inwieweit ist das wichtig?
Ich halte das für eine sehr wichtige Sache, in solchen Verbänden mal reinzuschnuppern und zu gucken, gefällt es mir da? Kann ich da irgendwas rausziehen? Es ist zum einen, dass man netzwerken kann, was sehr wichtig ist, um zu gucken, wer noch auf dem Bereich unterwegs ist in der DGBMT, die ein Teil des Verbands der Elektrotechnik und Informationstechnik ist, also des VDEs, gibt es auch Fachausschüsse. Das sind quasi so Klüngelgruppen, wo man auf einzelne Themen nochmal genauer guckt. so wie in diesen Podcasts ja auch unterschiedliche Themenbereiche angeschnitten werden. Der Fachausschuss Neuroprothetik und intelligente Implantate, den ich mitleite zum Beispiel, beschäftigt sich mit allen Fragestellungen, was ist Neurotechnik, wo kann ich was ins Gehirn oder ins Nervensystem stecken, wo kann ich da was studieren, was brauche ich für Voraussetzungen, solche Dinge. Und hinterher VDE hat auch das YoungNet, in dem Studierende tätig sind, kann man sich auch selber nach Wünschen sein Programm selber zusammenstricken. Alte Hasen mal fragen, wo seid ihr hingekommen, wo ihr jetzt steht, gucken, wie man, ob alles okay ist oder ob man was bewegen möchte. Und ich glaube, dieser Punkt des Bewegenwollens, der ist ganz wichtig. Wenn mir was nicht passt, sollte ich nicht wegbleiben und sagen, die sind doof, das hätte ich machen können, aber mir hat was nicht gepasst und ich bin seit 2000 oder so da sehr aktiv und konnte auch schon viele Sachen ändern. Zum Beispiel das Thema Neurotechnik in den VDE mit reinbringen, der Anfang der 2000er da noch nicht so richtig für gebrannt hat. Und ich denke, das ist ganz wichtig, einfach mal gucken, penetrant sein, ruhig zweimal hingehen. Vielleicht hat man beim ersten Mal was nicht richtig gesehen oder die Leute hatten schlechte Laune oder so. Es sind auch Firmen da, wenn sie also Stellen suchen. Hinterher ist es auch wichtig, wenn man die Stelle mal wechseln möchte, zu gucken. Und gerade dieser Austausch, auch wenn Volker Köhn jetzt noch nicht Mitglied da ist, versuchen wir den Trick immer dann zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie auch Verbundveranstaltungen zu machen, um Ingenieurinnen und Ärztinnen zusammenzukriegen und auch diesen Austausch zu fördern.
Ja, wunderbar. Ich glaube, das waren ganz, ganz tolle Abschlussworte und ich kann nur sagen, wenn Sie auch hier direkte Fragen an unsere Experten haben, also an Herrn Köhn, an Herrn Stieglitz, dann dürfen Sie natürlich die Herren direkt kontaktieren. Ich werde Ihre Kontaktdaten in die Shownotes packen. Vielleicht haben Sie ja Fragen zu Ihrer Forschung. Vielleicht wollen Sie auch Teil des Forschungsteams werden. Dann dürfen Sie sich selbstverständlich auch gerne melden. Und wenn Sie sagen, jetzt nach diesem Aufruf möchte ich unbedingt mal schauen, was ist denn DGBMT, was ist denn VDE, dann unbedingt. Auch da werden Sie alles Nötige in den Shownotes finden. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für diese sehr interessanten Folgen bei einer sehr ernsten Thematik und ja, kann nur schon mal anteasern. Unser nächster Themenschwerpunkt wird sich mit den Long-Covid-Folgen bei Kindern beschäftigen. Also seien Sie gespannt, bleiben Sie dran und wir sehen uns dann, oder wir hören uns vielmehr, wieder in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.